Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion. Mit Professor Heinz Barter.
In der letzten Sendung dieses dritten Gesprächszyklus über die Ursprünge des europäischen Rechts im antiken Griechenland unterhält sich Susanne Barter mit ihrem Vater über griechisches Rechtsdenken und künftiges Europa. Heinz Barter lehrt Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Er arbeitet gerade an der Herausgabe des dritten Bandes seines mehrteiligen Werkes »Graeca non liguntur« zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland.
Du hast letztes Mal davon gesprochen, dass sich an den Griechen Kulturentstehung und Kulturentwicklung studieren lassen. Kulturentstehung und Kulturentwicklung als das Zusammenspiel der kreativen Kräfte in einer Gesellschaft. Was ist vom Rechtsdenken, überhaupt vom Denken der Griechen geblieben? Was ist noch für uns und unsere Zukunft von Bedeutung?
Das Rechtsdenken der Griechen ist nicht zu isolieren von der Gesamtkultur Griechenlands. Und die Gesamtkultur der Griechen stellt für Europa nach wie vor die wahre Fundierung dar. Die wahre gesellschaftliche Fundierung, denn die Griechen haben eine unglaublich komplexe Kultur geschaffen, die mehr oder weniger als das Zusammenspiel ganz verschiedener Kräfte zu verstehen ist. Die Griechen haben nicht nur eine ganz hochentwickelte Dichtung gehabt, sie haben Musik gehabt, Theater, Architektur, Plastik, Malerei, bis hin zu Politik und Recht. Natürlich sind manche Bereiche dieser Kultur heute noch bekannter. Man weiß, dass die Griechen das Theater geschaffen haben. Man kennt ihre Architektur und ihre Plastik. Sogar von Malerei hat man was gehört. Aber auch die ganzen lyrischen Formen und die Epik. Vom Recht weiß man eigentlich relativ wenig. Ich glaube, es ist wichtig, einmal festzuhalten, die Griechen stellen nach wie vor die Fundierung der europäischen Kultur dar. Und wir werden dann vielleicht später noch darauf kommen, dass manche Einflüsse, die als nicht griechisch gelten, heute doch griechischer Herkunft sind.
Das heißt, auch zum Verständnis unserer Gesellschaft, unseres Lebens heute, würde es sich durchaus lohnen, tiefer in diese, sage ich jetzt mal, alten Geschichten auch zu gehen. Da fällt mir auch Thomas Sedlacek ein, der im Herbst 2012 im Rahmen von Transat in Bozen zu Gast war, der ein sehr diskutiertes, also sehr, sehr wichtiges Buch geschrieben hat, Die Ökonomie von Gut und Böse. Da greift er zum Verständnis der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaft heute an sich zurück auf alte Geschichten, auf die Bibel, auf Gilgamesch und macht diese Geschichten sozusagen nutzbar für das Verständnis heute. Lässt sich da eine Parallele auch zu den Griechen legen?
Natürlich, es ist wirklich interessant. Ich habe auch letztes Jahr dieses Buch in die Hand bekommen, habe mich schon 12 Jahre mit meinem Thema befasst und sehe dann, dass Sedlacek ebenfalls diesen Weg geht, freilich nicht im Bereich des Rechtsdenkens, sondern im Bereich der Ökonomie. Meine Erklärung ist die, dass es vielleicht doch eine Zeitqualität ist, auch die Zeit, die Gegenwart und die sich anbahnende Zukunft besser verstehen zu wollen, dadurch, dass man einen Blick zurückwirft, sich die Anfänge ansieht. Und das hat Sedlacek in sehr vorbildlicher Weise getan. Ich meine, er erzählt Geschichten über die anfängliche Ökonomie und deren Verständnis und ich erzähle Rechtsgeschichten. Nicht erfundene Rechtsgeschichten, sondern Geschichten, die ich wieder ausgrabe, die ich in Erinnerung rufe, aber die manches sehr schön zeigen, was man heute gar nicht mehr sieht, weil es historisch schon etwas verschüttet ist.
Wir haben in dieser Sendereihe sehr viel darüber gesprochen, was die Griechen alles geleistet haben. Interessant wäre auch mal zu schauen, was haben sie nicht gelöst, woran sind sie politisch gescheitert?
Das ist ja, glaube ich, etwas sehr Wichtiges. Wenn man sich mit einem Thema wie dem Rechtsdenken der Griechen befasst, muss man sich immer auch überlegen, nicht nur, was haben sie gut gemacht, sondern was haben sie nicht gelöst. Und ich glaube, das Lehrreiche an dieser Kultur besteht vor allem auch darin, zu sehen, was sie nicht geschafft haben. Ich möchte da wenigstens ein Beispiel bringen, vielleicht zwei. Das erste Beispiel, die Griechen haben nach den Perserkriegen einen enormen politischen Aufschwung erlebt. Aufschwünge haben es mit sich, dass sie gesellschaftlich dazu führen, dass alt überkommene Werte relativ rasch abgebaut werden, was manchen Gesellschaftsschichten Schwierigkeiten macht. Man hat sich also beispielsweise, die letzten kriegerischen Auseinandersetzungen waren dann nach 480, 479, 78, aber man hat dann in der Folge sehr rasch, um künftige Herausforderungen Persiens abzuwehren, einen attisch-delischen Seebund gegründet. Der Grundgedanke war Egalität der Mitglieder. Alle Inseln, viele Polleis sollten dazu beitragen, um die Kraft Griechenlands für künftige Auseinandersetzungen zu stärken. Aber, und da muss man jetzt sagen, das ist der entscheidende Punkt der Abwärtsbewegung, nicht nur für Athen und den attisch-delischen Seebund, sondern für ganz Griechenland. Man hat es nicht verstanden, diese Beziehung der Bundesgenossen wirklich zu einer egalitären Beziehung politischer Art zu machen. Athen hat hier genauso versagt wie Sparta. Sparta war unfähig zu einer größeren politischen Aufgabe. Die waren zwar sehr wehrhaft, aber die große politische Aufgabe hätte Athen erfüllen sollen. Und Athen hat den Spieß umgedreht und hat die Bundesgenossen dann eigentlich unterjocht, zu reinen Tributleistungsablieferern gemacht. Und ob es einem passt oder nicht, man muss auch sagen, wir alle sehen gern die Akropolis, aber die Akropolis war finanziell das Werk einer großen Veruntreuung. Und die Mängel, die dieses athenische System dann, zu dem es geworden ist, offenlegt, treffen natürlich auch Perikles. Diese Gelder sind statt zu gemeinsamen Zwecken für nur athenische Zwecke umgewidmet worden. Und natürlich haben die anderen keine Freude gehabt. Das hat zu enormen Auseinandersetzungen geführt. Das Stärkerwerden Athens hat also Sparta herausgefordert. Und Athen hat es nicht verstanden, außenpolitisch. Das ist auch, dieser Vorwurf trifft auch Perikles von allem Anfang an, die völlig andere außenpolitische Orientierung ganz konsequent gegen Sparta. Also es musste zur Auseinandersetzung kommen. Und nach dem Tod von Perikles keine wirklich großen Führer mehr vorhanden waren, ist dieses athenische Schiff gesunken.
Ließen sich hier auch Parallelen zum gegenwärtigen Europa ziehen, wo es ja auch immer wieder Schwierigkeiten mit dem egalitären Prinzip gibt?
Natürlich, diese Parallelen liegen auf der Hand. Europa ist derzeit in einem Stadium, wo es darauf ankommt, das zeigen diese Budgetverhandlungen jetzt sehr deutlich wieder, die Europäische Union zu stärken, ohne jetzt die einzelnen Mitgliedstaaten zu demütigen oder den Menschen die Heimat zu nehmen. Aber dass Europa politisch forciert werden muss. Das wird in die Richtung eines stärkeren gemeinsamen Europas, sei es außenpolitisch oder sei es vor allem auch militärisch. Europa braucht künftig unbedingt eine gemeinsame militärische Führung und das würde viele Probleme lösen. Also es gibt diese Parallelen und dazu braucht man kein Prophet sein. Wenn es nicht gelingt, diese Stärkung Europas in den nächsten Jahren über die Runden zu bringen, drohen natürlich also Szenarien, die wir uns alle nicht sonderlich wünschen können.
Das heißt, man sollte den Politikern empfehlen, ein bisschen in die griechische Geschichte hineinzuschauen.
Man weiß ja, also, dass ein berühmter Österreicher einmal gesagt hat, lernen Sie Geschichte. Geschichte sollte man ernst nehmen. Es gibt da wirklich eine ganze Reihe auch sehr schöner und wahrer Aussagen. Man denke bitte an Gorbatschow. Wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte. Und die Wahrheit dieser Aussagen wird auch vor Europa nicht Halt machen. Ich glaube, dass die griechische Geschichte dazu dienen könnte, sich der Situation, in der Europa jetzt steht, sehr bewusst zu werden.
Ein weiteres Beispiel für Probleme, Konflikte, die die Griechen nicht gelöst haben. Du hast ja vorher gesagt, du möchtest zwei mindestens geben.
Ja, ein anderes ist das Problem der Beziehung zum Osten. Herodot stellt am Beginn seiner Historien, schreibt er, es interessiert ihn vor allem auch der Grund, warum die Griechen ständig gegen die Ostvölker gemeint sind, vor allem natürlich in seiner Zeit die Perser kämpfen mussten. Aber das beginnt ja nicht zur Zeit des Herodot, also in der Mitte des 5. Jahrhundert, sondern man denke an den Trojanischen Krieg, das ja nichts anderes war als eine Auseinandersetzung der Griechen mit den Ostvölkern. Das ist aber natürlich auch weitergegangen dann. Das ist weitergegangen dann im Mittelalter. Man denke an die Kreuzzüge, man denke mehr oder weniger an den Untergang von Konstantinopel. Und allein dieses Faktum, der Untergang von Konstantinopel, der bisher immer verdrängt wurde, ich möchte es nur ganz kurz skizzieren, man muss sich schon des Umstandes bewusst sein, dass sich Westeuropa der lästigen Gegner im Osten entledigt hat. Die Ostreichshälfte, also der östliche Teil der noch verbleibenden Griechen in Konstantinopel, war nicht dem Papst untertan, die haben den Papst nicht anerkannt. Man hat sich mit der Auslieferung an den Islam dieses lästigen christlichen Gegners entledigt. Politisch, was das säkulare Herrschen anlangt, war Byzanz wesentlich moderner als der Westen. Man hat sich also eines wesentlich fortschrittlicheren politischen Konkurrenten entledigt. Also man soll nicht vergessen, dass die Auseinandersetzung mit dem Islam, die wir heute führen, selbstgemachte Wurzeln mit dem Untergang von Byzanz hat. Das würde alles völlig anders aussehen, hätte damals die Kirche und das deutsche Römische Reich also anders gehandelt, als sie damals gehandelt haben.
Wir haben heute auch schon über Werte, über das, was von den Griechen geblieben ist, gesprochen. Wie ging man denn nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches mit den griechischen Werten um?
Naja, das ist ein komplexes Problem. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stellen musste. Was hat eigentlich dazu beigetragen, dass diese Wertefundierung durch die Griechen so weggebrochen ist? Und ich kann jetzt nicht alle Details nennen, aber vielleicht einige große Züge, um das zu erklären. Natürlich hat es eine Rolle gespielt, dass Rom in der Folge sehr mächtig geworden ist und einen gewissen Geltungsdrang entwickelt hat, wenigstens in einem gewissen Gebiet die führende intellektuelle Macht zu sein. Und die Römer wollten im Bereich des Rechts also alles überflügeln und haben sich immer in dieser Richtung also auch geäußert. Man muss nur daran erinnern, dass es das römische Recht und seine hohe Entwicklung ohne die griechische Fundierung auch nicht gegeben hätte. Ein anderer Punkt, und ich bin mir dessen natürlich bewusst, dass das ein heikler Punkt ist, betrifft das Christentum. und die Wissenschaft. Das Christentum hat viele griechische Entwicklungen als eigene Entwicklungen ausgegeben. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr erstaunt gewesen, immer wieder zu lesen, wie Wissenschaftler, Rechtshistoriker, Allgemeinhistoriker bis in die Gegenwart wirklich in willfährigem Vorausgehorsam etwas als christlich ausgeben, was längst also griechisch antik war. Ich muss sagen, ich fühle mich da nicht wohl, wenn man immer noch so Vergleiche bringt wie Heidentum und Christentum. Da liegt ja was ungeheuer Abwertendes allein in dieser Bezeichnung Heidentum drinnen. Für mich auch etwas Dummes, weil es die Größe der Fundierung überhaupt nicht anerkennt. Aber viele Leute, berühmte Leute, haben Sätze geprägt, es ist einfach undenkbar, dass ohne Gotteskindschaft christlicher Art ein personaler Schutz, ein Persönlichkeitsrechtsschutz denkbar war. Die Tatsache ist, dass es den ab der Mitte des 5. Jahrhunderts unter den Griechen gegeben hat, dass die Weiterentwicklung im ptolemäischen Ägypten stattgefunden hat und von dort ganz starke Einflüsse nach Rom geflossen sind und natürlich von Rom dann an Europa und an die Kirche weitergegeben worden sind. Also das Christentum hat nicht nur sehr viele Kunstwerte und andere Kulturwerte zerstört, sondern auch immer wieder versucht, im Einvernehmen mit der Politik frühere große Entdeckungen, Erfindungen kultureller Art der Griechen zunichte zu machen. Ich darf daran erinnern, einer der Übeltäter war Justinian, ja, der die platonische Akademie nach fast 900-jährigen Bestehen abgeschafft hat. Die Juristenkaste um 500 nach war geradezu hochmütig. Sie haben sich als die wahren Priester des Rechts, so wörtlich der Beginn der Digesten bezeichnet, haben die Philosophie abgewertet, haben gesagt, sie seien die wahren Philosophen, die anderen sind alles die falschen Philosophen. Also es war ein unglaublicher Hochmut da. Und natürlich hat das dem Wissen um die Vergangenheit nicht gut getan. Dazu kommen weitere Einflüsse, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann. Vielleicht ein Punkt noch. Die starke und lange Bedeutung des römischen Rechts hat beispielsweise in Österreich einen ganz banalen Grund. Das römische Recht wurde Mitte des 19. Jahrhunderts an den österreichischen Universitäten eingeführt, anstelle des Naturrechts. Und das Motiv, das ausgesprochene Motiv war, die studierende Jugend auf den richtigen Weg zu bringen und sie dafür zu bestrafen, dass sie an der 1848er Revolution teilgenommen hatten. Das römische Recht sollte sie zur Vernunft bringen.
Deine wissenschaftliche Arbeit ist natürlich auch ein Angriff auf die etablierte Rechtsgeschichte. Wie steht denn diese zu deinen wissenschaftlichen Forschungen und Erkenntnissen?
Naja, es ist bis heute so, dass die sogenannte herrschende Meinung nach wie vor darin besteht, die Rechtswissenschaft kommt eher aus Rom, alles Wesentliche kommt aus Rom. Man leugnet mit dieser Position nicht nur eine doch recht bedeutende griechische Rechtswissenschaft und das Entstehen faktisch des gesamten Recht der Rechtsfundierung aus Griechenland, wobei ich immer wieder dazu sage, mit Griechenland muss man auch den Einfluss des alten Orients ernst nehmen. Ganz zentrale Punkte, wie das Gesetz als gesellschaftliches Steuerungselement, die Kodifikation, die Idee, Rechtsgebiete geschlossen zu regeln, die Rechtsschulen, die erste Gerichtsbarkeit und viele grundlegende Sachen kommen aus dem alten Orient. Man muss sich des Umstandes bewusst sein, ohne alten Orient kein Griechenland und kein Europa. Der alte Orient war Jahrtausende in der Entwicklung voraus. Die hatten am Ende des dritten Jahrtausends bereits Kodifikationen, wo bei uns nicht einmal in ferner Zukunft irgendetwas in dieser Richtung zu sehen war.
Abschließend noch einmal zurück zum Ausgangsthema dieser Sendung, griechisches Rechtsdenken und künftiges Europa. Welche zentralen Leistungen sind denn auch ganz konkret für heute nutzbar?
Ich möchte da vor allem einen Punkt kurz herausstreichen. Die solonische Gesetzgebung um 600 vor, genau 593, beruht auf drei Zentralwerten: Freiheit, Gleichheit und politische Teilhabe. Solon nimmt mit seiner Gesetzgebung die gesamte spätere Entwicklung, vor allem dann die neuzeitliche Entwicklung Europas vorweg. Die amerikanische Verfassung stützt sich auf diese Trias: Freiheit, Gleichheit. Die haben dann auch Brüderlichkeit und anderes dazu gehabt, auch die Franzosen. Aber im Wesentlichen wurde die Entwicklung in Richtung demokratischen Staatsformen durch die Durchdringung dieser drei Werte überhaupt möglich. Ich teile also nicht die Meinung des Münchner Historikers Christian Mayer, dass die griechische Kultur eine Kultur der Freiheit wegen war. Das war sie auch. Aber die griechische Kultur pflegte neben dem Freiheitsgedanken den Gleichheitsgedanken und von Anfang an, also ab dem 6. Jahrhundert vor, die politische Teilhabe aller am Staatsgeschehen. Das war der Weg in Richtung Demokratie.
Sie hörten?
Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion. Mit Professor Heinz Bartha.
Heinz Bartha, Professor für Zivilrecht in Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein mehrbändiges Werk, das im Harrassowitz Verlag erscheint. Susanne Bartha hat mit ihrem Vater über einzelne Aspekte daraus gesprochen.